Im ETF-Fahrplan sind meine Kundinnen manchmal erstaunt, mit welchen Themen wir denn überhaupt beginnen. Wenn du den ETF-Fahrplan noch nicht kennst, das ist mein Online-Kurs, in dem ich dir super einfach und wirklich easy zeige, wie du dein Geld in ETFs investieren kannst. Sei es einfach generell für einen Vermögensaufbau, für die finanzielle Unabhängigkeit oder um deine Rentenlücke zu schließen. So, was die meisten jetzt denken, ist, dass ich direkt loslege mit, das ist ein ETF, investiere einfach in den, das und das ist eine gute Strategie und so weiter. Das entspricht aber eigentlich nicht der Realität. Das, was wir zuallererst machen, ist über den Jetzt-Zustand sprechen und dann über den Soll-Zustand. Und heute möchte ich nämlich mal mit dir deinen Ist-Zustand analysieren. Das bedeutet, wir schauen uns einmal an, was ist das Nettovermögen, wie kannst du das berechnen und wofür ist das überhaupt gut? Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder pure Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Also beginnen wir auch direkt mal mit der Thematik. Was ist das Nettovermögen? Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört oder auch nicht. Das Wort Nettovermögen kennt man auch tatsächlich öfter als das Wort Bruttovermögen. Und deswegen sprechen wir gerade jetzt einmal darüber, wo liegt denn jetzt überhaupt der Unterschied und was ist das jetzt eigentlich? Das Problem, was ich bei vielen Leuten sehe, ist, dass sie sich nur anschauen, was sie tatsächlich besitzen. Das bedeutet zum Beispiel das Bankguthaben, wie viel Geld auf einem Sparbuch liegt, was sie bereits in Aktien und ETFs vielleicht investiert haben, was sie irgendwie an Gold oder Schmuck zu Hause haben. Eventuell besitzt man irgendwie eine Immobilie. Was jetzt aber total oft außer Acht gelassen wird in diesem Szenario, das sind die Schulden und Verbindlichkeiten. Das bedeutet, wenn du dir wirklich nur deinen finanziellen Besitz anschaust, das bedeutet das, was du theoretisch zu Geld machen kannst oder was auch Geld ist, das ist dein Bruttovermögen. Na, da gucken wir uns keine Schulden und keine Kredite oder sowas an. Und das Bruttovermögen ist jetzt aber an dieser Stelle nicht sonderlich aussagekräftig, so wie du dir das vorstellen kannst. Ne? Weil was sagt das Bruttovermögen über unsere finanzielle Situation aus? Im Endeffekt nichts außer, ja, dass wir viele Sachwerte gekauft haben, die irgendwie ja, was wert sind. Und genau deshalb schauen wir im ETF-Fahrplan erstmal wirklich uns das Nettovermögen an. Was bleibt jetzt von deinem Vermögen tatsächlich noch übrig, wenn du alle deine Schulden und Verbindlichkeiten abziehst? Wichtig ist nämlich, wenn du deinen Vermögensaufbau beurteilen möchtest, das bedeutet, mache ich das alles gut, läuft das alles nach Plan, schaffe ich es wirklich, mir ein Nettovermögen auch aufzubauen, dann solltest du einfach dein Nettovermögen wirklich auch regelmäßig im Blick behalten. Das bedeutet, beim Vermögensaufbau geht es nicht darum, dein Bruttovermögen zu steigern. Das bedeutet, du hast zwar mehr Geld oder mehr Sachwerte, aber dafür auch mehr Schulden, sondern es geht darum, dein Nettovermögen, zu steigern. Im Endeffekt ist dein Nettovermögen super wichtig für deine finanzielle Stabilität. Das Ziel von uns sollte es einfach heutzutage sein, ein positives, möglichst hohes Nettovermögen aufzubauen. Das bedeutet nämlich im Endeffekt, wie ich auch eben schon gesagt habe, dass du mehr Vermögenswerte als Schulden hast. Und das kann dir einfach zum Beispiel einen finanziellen Puffer in schwierigen Situationen bieten. Du wirst einfach generell finanziell unabhängiger und hast einfach mehr Freiheiten in deinen Entscheidungen, wenn sie finanzielle Auswirkungen haben sollten, wie zum Beispiel der Kauf eines Eigenheimes. Sowas kann man dann viel besser beurteilen. Und außerdem ist ein positives Nettovermögen einfach komplett unabdinglich, wenn du einfach langfristige finanzielle Ziele planst. Wie zum Beispiel, und das habe ich ja eben schon gesagt, Altersvorsorge, Vorsorge für deine Kinder. Vielleicht willst du eine Weltreise machen oder später irgendwie in die Frührente gehen. Und das alles geht einfach nun mal nur mit Geld. Und dieses Geld kannst du nur benutzen, wenn du ein positives Nettovermögen hast. Und außerdem kannst du ja dein Nettovermögen auch wirklich messen. Das bedeutet, es handelt sich hier nicht um ein Gefühl von, hey, ich glaube, ich habe Geld oder passt das alles so, was ich mache, sondern nein, du kannst klipp und klar sagen, hey, letztes Jahr war mein Nettovermögen so und so hoch, dieses Jahr ist es so und so hoch. Das macht eine Steigerung von XY%. Geil, ich habe was für mein Nettovermögen gemacht. Ne, das ist wirklich, das ist messbar, das sind Zahlen, das ist schwarz auf weiß und es ist halt einfach wichtig, dass du diese Zahl auch wirklich immer wieder begutachtest. Also das mache ich wirklich einmal im Jahr, dass ich meine Nettovermögenstabelle ausfülle und mir dann wirklich anschaue, wo liegt der Unterschied zum Vorjahr, weil das Ziel ist es einfach, vor allem wenn du zum Beispiel fürs Alter vorsorgen möchtest, ne, weil du nicht in Altersarmut landen willst, ja, dann musst du halt einfach ein Vermögen aufbauen und dann sollte es natürlich das Ziel sein, dass das auch in der Praxis passiert, aka, dass dein Nettovermögen auch tatsächlich hochgeht. Machen wir mal weiter mit der Frage, wie berechnet man jetzt sein Nettovermögen? Und eigentlich ist es wirklich ultra simpel und du kannst es dir wahrscheinlich auch schon denken, so aus der Erklärung, die ich dir bis jetzt gegeben habe. Und zwar am einfachsten ist es, wenn du dir eine Excel-Tabelle bastelst. Du kannst es natürlich auch auf einem Blatt Papier einfach aufschreiben. Ich finde es immer leichter, sowas in Excel-Tabellen darzustellen, weil man dann halt einfach das Blatt duplizieren kann. Dann kann man im nächsten Jahr die Tabelle quasi nochmal neu ausfüllen und hat dann halt einfach den direkten Vergleich und keine Zettelwirtschaft. Dann ist im Endeffekt auch ständig so, ja, fuck, wo habe ich das jetzt abgeheftet? Dann findet man das nicht mehr, dann ist man deprimiert und hat keinen Bock mehr. So war das zumindest bei mir immer. Deswegen bastel dir für sowas Excel-Tabellen. Ich habe zum Beispiel im ETF-Fahrplan für meine Kundinnen, habe ich da extra eine Tabelle erstellt. Da gibt es dann natürlich auch Videos zu, die dann halt erklären, was ist das Nettovermögen, wie benutze ich die Tabelle, wie werte ich das aus und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist die aber wirklich sehr simpel, diese Tabelle. Also das ist jetzt kein Hokuspokus. Du hast quasi eine Tabelle mit zwei Spalten. Auf der linken Seite schreibe ich die Vermögenswerte rein, beziehungsweise schreibst du die Vermögenswerte rein und auf die rechte Seite deine Schulden. Das bedeutet links und rechts jeweils eine Spalte. In die Vermögenswerte, da kommt alles rein, was du irgendwie zu Geld machen kannst, sag ich mal. Also beispielsweise Bargeld, etwas, was auf dem Sparbuch drauf liegt, Versicherungen, die du beispielsweise kündigen und dadurch zu Geld machen kannst, ne, sowas wie, ja, da fällt mir spontan immer sowas wie eine Lebensversicherung ein. Rentenversicherungen zählen natürlich auch, wenn du die in einer Einmalzahlung auszahlen lassen kannst und so weiter. Immobilien klassischerweise. Das sind natürlich auch Vermögenswerte. Beim Stichpunkt Immobilien, da kommt regelmäßig im ETF-Fahrplan tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und zwar, was ist denn jetzt mit meinem Eigenheim? Ist das jetzt ein Vermögenswert oder ist es kein Vermögenswert? Ne? Also sollte ich das in diese Tabelle aufnehmen? Und ich sage da immer ganz gerne, nimm wirklich in deine Nettovermögenstabelle nur das auf, was auch tatsächlich für deinen Vermögensaufbau gedacht ist. Und der Vermögensaufbau ist ja da, um irgendwann mal benutzt zu werden. Das bedeutet, wenn du jetzt dir eine Immobilie gekauft hast oder die geerbt hast, du lebst in dieser Immobilie und du möchtest die auf gar keinen Fall verkaufen in der Rente. Ne? Du sagst, nein, meine Rente muss auch ohne diese Immobilie funktionieren. Ich meine, klar, du sparst dir Miete ein, aber das bringt dir ja kein Geld ein. Ne? Davon kannst du deine Rentenlücke letztendlich auch nicht schließen, ne? Dadurch, dass du halt einfach nur weniger zahlst. Also klar, du brauchst weniger Geld, aber Rentenlücke ist Rentenlücke. So, und an dieser Stelle sage ich immer ganz gerne, wenn du nicht bereit bist, die Sachen zu liquidieren, das bedeutet zu Geld zu machen, dann pack sie auch nicht in deine Vermögenswertetabelle ein. Ne, auch sowas wie, ja, ich habe Schmuck von meiner Oma geerbt. Ne, das ist ein Erbstück, das ist schon seit Jahrhunderten in der Familie, das ist super viel wert, aber ich werde es niemals verkaufen. Dann schreib es nicht in die Tabelle rein. Dann ist es zwar ein, ja, es ist theoretisch etwas, was du zu Geld machen kannst, aber eigentlich niemals möchtest. Ne? Deswegen würde ich den Vermögensaufbau ohne diese Gegenstände planen, die du halt irgendwie ja nicht weggeben willst, sage ich mal. Und auf der anderen Seite sind dann die Schulden. Schulden sind ja relativ selbsterklärend. Das können zum Beispiel Konsumkredite sein, irgendwelche offenen Ratenzahlungen, die du noch hast, Studienkredite. Vielleicht hast du eine Immobilie zur Vermietung gekauft und hast dann Kredit aufgenommen. Also alles, was halt irgendwie, wo du noch etwas zahlen musst, kommt dann quasi auf die Schuldenseite. So, und im Endeffekt ist es jetzt super einfach. Du rechnest jetzt deine Vermögensseite minus deine Schuldenseite und so ergibt sich dann dein Nettovermögen. In der Excel-Tabelle kannst du das natürlich super easy einfach mit einer Formel hinterlegen. Ne? Das ist auch das, was ich im ETF-Fahrplan gemacht habe, weil ich weiß ganz oft, dass Excel jetzt nicht das allerliebste Tool von allen Menschen ist, weil Excel kann schon manchmal ein bisschen kompliziert sein. Aber die Tabelle im ETF-Fahrplan, die ist halt wirklich so easy und wie gesagt, das ist halt alles schon voreingestellt. Ne, und dann muss man da gar nicht groß drüber nachdenken. Und genau, auf jeden Fall. berechnest du so jetzt im Endeffekt dein Nettovermögen. Und das solltest du wirklich immer wieder tracken. Und da sage ich meinen Kundinnen im ETF-Plan immer einmal im Jahr. Ne, und das ist dann halt auch einmal im Jahr, wenn man sich dann das Depot nochmal anguckt, die Depotzusammensetzung. Hat sich zum Beispiel das Risikoprofil oder sowas geändert? Da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Und im Endeffekt geht es dann darum, dass du lernst, dieses Nettovermögen zu steigern und nicht irgendwie das Bruttovermögen. Und jetzt kommen wir einmal zum nächsten Thema der heutigen Folge, und zwar, welche Schritte kann man denn jetzt überhaupt gehen, um quasi ein gutes Nettovermögen aufzubauen? An allererster Stelle, wo ich kurz drüber sprechen möchte, aber was natürlich nicht mein Fachgebiet ist, sind jetzt beispielsweise Einkommenssteigerungen durch Karriereplanung und Weiterbildungen. Wenn du jetzt nicht gerade geerbt hast oder irgendwann mal erben wirst, dann musst du dich halt einfach selber um deine Finanzen und um deinen Vermögensaufbau kümmern. Und da liegen jetzt natürlich Gehaltssteigerungen einfach nahe, die sind aber auch nicht kurzfristig realisierbar. Ne, ich war ja auch lange eine Angestellte und ich weiß, dass Gehaltssteigerung ist manchmal so ein Ding, aber es ist einfach wichtig, dass wir einfach unseren Wert kennen, dass wir auch wertvoll und angemessen bezahlt werden und dass sich das dann natürlich finanziell in unserem Vermögensaufbau auch widerspiegeln kann. Da ist einfach wirklich mein größter Tipp, und das habe ich in der Steuerberatung sehr, sehr schnell gelernt, dass es wichtig ist, die eigene Position nochmal auf dem Markt zu vergleichen. Das bedeutet, wenn du jetzt vielleicht schon seit 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren arbeitest bei einem Arbeitgeber, dann verliert man manchmal so ein bisschen den Überblick, was sind denn jetzt aber normale Gehälter auf dem Arbeitsmarkt? Weil oftmals ist es tatsächlich so, dass die Gehaltssteigerungen, die man intern in einem Unternehmen bekommt, nicht so groß sind, wie wenn man sich jetzt nochmal fremd bewerben würde, also an ein anderes Unternehmen. Oh Gott, ich hoffe, ihr hört die Vögelchen im Hintergrund nicht. Hier fliegen gerade bestimmt 20 Schwalben vor meinem Fenster rum. Obwohl das zu ist, ist es echt laut. Naja, auf jeden Fall vergleiche deine Position einfach bitte nochmal auf dem Markt. Was würde dir ein anderes Unternehmen für deine Arbeit zahlen? Also geh wirklich mal rein, google nach deinen Stellen, guck dir verschiedene Gehaltsvergleichsseiten an, damit du halt einfach mal schauen kannst, und geh dann mit dieser neuen Zahl in eine Gehaltsverhandlung rein. Das bedeutet, du musst ja nicht instant deinen Arbeitgeber wechseln, was ja auch wieder mit bisschen an Aufwand verbunden ist, gell? Sondern geh einfach mal rein und sag, hey, wenn ich mich jetzt bei Unternehmen XY bewerben würde, könnte ich mit der und der Gehaltsvorstellung in die Gehaltsverhandlung reingehen. Und das hat damals bei mir in der Steuerberatung auch tatsächlich sehr gut funktioniert. Ich habe ja ein duales Studium gemacht und ich habe am Anfang quasi nur gegoogelt, was bekommt eine Steuerfachangestellte. Und eine Steuerfachangestellte ist man quasi nach der Ausbildung. Und habe dann halt ein Gehalt aber auch schon für nach dem Studium angeboten bekommen. Und die habe ich dann halt erstmal angenommen, weil ich war noch jung und naiv und habe nicht drüber nachgedacht. Und als ich dann fertig war mit der Ausbildung und auch das Studium in Richtung Ende gegangen ist, habe ich dann mal geguckt, okay, ich bin jetzt zwar Steuerfachangestellte, aber ich habe jetzt auch gleich einen Bachelor of Laws, weil ich Steuerrecht studiert habe. Und dann habe ich mal geguckt, was bekommt man denn als Steuerjuristin überhaupt gezahlt, was ich ja dann im Endeffekt bin. Und da habe ich plötzlich gemerkt, oh, da haben die mich aber ganz schön beschissen auf gut Deutsch. Die haben mir viel weniger angeboten, als eine normale Steuerjuristin auf dem Arbeitnehmermarkt einfach bekommen würde. Mit dieser Zahl bin ich dann in die Gehaltsverhandlung reingegangen und habe auch tatsächlich ein bisschen weniger, aber fast das bekommen, was ich haben wollte. Ich habe nichtsdestotrotz mich trotzdem nochmal auf dem Markt umgeschaut. Ich war jetzt auch nicht so super, super happy mit der Kanzlei, muss ich sagen. Habe mich dann nochmal neu auf dem Markt orientiert, nochmal geguckt. Mein neuer Arbeitgeber hat mir tatsächlich ein sehr ähnliches Gehalt für eine 4-Tage-Woche dann später bezahlt, bis ich dann gemerkt habe, ich bin nicht mit der Kanzlei unzufrieden, sondern ich bin einfach mit der Steuerberatung unzufrieden. Deswegen bin ich dann irgendwann mal komplett aus der Steuerberatung raus und sitze jetzt hier, quatsche in dieses Mikro und du hörst mir zu. Deswegen bin ich jetzt Finanzmentorin geworden. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache. Also wirklich, vergleich mal deine Position auf dem Markt und geh in eine neue Gehaltsverhandlung rein oder wechsel deinen Arbeitgeber. Ich weiß, dieser Schritt ist nervig. Ne? Man muss sich wieder bewerben, man hat Bewerbungsgespräche, dann fängt das Zittern an. Nehmen die mich an oder nicht? Und bla 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 bla. Aber du bist es einfach wert, angemessen bezahlt zu werden. Und das ist so, so wichtig, dass man den eigenen Wert auch anerkennt und halt finanziell auch bezahlt bekommt. Und außerdem Außerdem kannst du auch deine weiteren zukünftigen Schritte mit deinem Arbeitgeber auch bereits vorausplanen. Das bedeutet, wo möchtest du mal landen? In welcher Position möchtest du irgendwann mal im Unternehmen agieren? Welche Verantwortungen möchtest du zum Beispiel später bekommen? Und da kann man dann ja auch schon mit absehen, in welche Richtung sich das jetzt quasi alles entwickelt. Jetzt ist natürlich, Gehaltssteigerungen sind ja Zukunftsmusik. Im Hier und Jetzt solltest du aber natürlich auch etwas tun. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem absoluten Lieblingsthema. Und ich wette, es hängt dir zu den Ohren raus. Und das sage ich auch fast jede Folge. Aber erstelle dir ein smartes und einfaches Geldsystem. Du musst lernen, deine aktuellen Zahlen auch immer wieder zu optimieren, zu budgetieren und dann halt einfach smarte Routinen und Geldsysteme für dich zu entwickeln. Das bedeutet, Schritt 1, damit du im Hier und Jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen an deinem Nettovermögen arbeiten kannst, ist, berechne dein Budget. Ich sage es immer wieder, aber es ist so wichtig und so wenig Leute machen das aber im Alltag. Und ich meine damit jetzt nicht, dass du jeden Tag ein Haushaltsbuch führen musst und das alles voll aufwendig machen musst. Nee, überhaupt nicht. Es reicht auch manchmal. Ne? Also vielen Leuten hilft ein Haushaltsbuch oder ein Money Diary, wie man auch immer das nennen möchte. Aber es reicht auch einfach mal, ein Budget erstellt zu haben. Erstelle beispielsweise auch Rücklagen für jährliche Fixkosten oder für Urlaube, für Shoppingtrips, wofür auch immer. Das bedeutet, du musst dir wirklich ein Kontenmodell einfach erstellen, womit du deine Rücklagen einfach smart automatisieren kannst. Das bedeutet, du gehst jetzt hin in der Budgetberechnungstabelle, dann hast du zum Beispiel ein Blatt für deine monatlichen Fixkosten, ein Blatt hast du für deine Rücklagen von jährlichen Fixkosten, du hast ein Blatt mit Rücklagen, die du bilden willst, ne, sowas wie Urlaub, sowas wie Shoppen. Und dann kannst du anhand dessen deine Daueraufträge automatisieren, ne, dass du zum Beispiel sagst, okay, an jährlichen Fixkosten habe ich pro Jahr 1200 Euro. Das bedeutet, ich muss monatlich 100 Euro sparen. Und das kannst du ja per Dauerauftrag auf ein zweites Konto machen. Das kann ein Tagesgeldkonto sein, das kann ein zweites Girokonto sein, was auch immer dir da quasi am liebsten ist. Na, aber es ist halt wichtig, dass man halt so in diesen Move reinkommt, dass man auch wirklich automatisiert anfängt, Rücklagen zu bilden. Weil es ist halt in den wenigsten Fällen so, dass am Ende des Monats tatsächlich noch genug Geld übrig bleibt, damit man halt auch wirklich gute Rücklagen und ein Nettovermögen auch aufbauen kann. Ne, und schau dir in dem Zuge auch einfach nochmal deine monatlichen Kosten an. Brauchst du wirklich jeden dieser Verträge noch? Kannst du vielleicht irgendwas kündigen oder findest du vielleicht irgendwas in einer günstigeren Version? Das können Versicherungen sein, das können Handy- und Internetverträge sein, klassischerweise auch sowas wie das Fitti-Vertrag. So Hand aufs Herz, gehst du wirklich ins Fitti? Ne, dann kann, wenn nicht, dann kannst du es halt auch einfach kündigen und zu Hause Sport machen, wenn du dann zwischendurch mal Bock bekommst. Na, es ist einfach wichtig, dass das dein erster Schritt ist, einfach bei deinem Vermögensaufbau, ne? Dass du nicht nur dein Nettovermögen analysierst und das war's, sondern natürlich dann auch anfängst mit dem Geld, was du jetzt bereits hast, das zu budgetieren und dann natürlich auch ordentlich zu sparen. Über diese Budgetberechnung findest du dann auch ganz schnell raus, was denn jetzt überhaupt dein monatliches Budget wirklich ist. Ne? Nur weil Geld jetzt auf deinem Konto liegt, heißt das ja nicht, dass du das jetzt auch direkt ausgeben kannst. Ne? Wie gesagt, sowas wie jährliche Fixkosten, die werden einmal im Jahr abgebucht. Ne? Und das Geld musst du dann natürlich in der Rückhand irgendwo haben. Wenn du dich mit diesem Thema ein bisschen schwer tust, da habe ich richtig geile Vorlagen im Money Starter Kit. Das Money Starter Kit, das ist quasi so ein Mini-Online-Kurs, den kannst du komplett durcharbeiten, wie du lustig bist. Es ist halt alles in Videos aufgezeichnet und da kannst du jederzeit reingucken. Ich habe da eine Excel-Tabelle für deine Budgetberechnung, auch in zwei verschiedenen Varianten. Du findest Videos zu Kontenmodellen, du findest Videos zum Thema Notgroschen und wie du das Ganze richtig smart automatisieren kannst. Du bekommst Bankideen, also welche Banken ich gut finde, wie du dein Kontenmodell auch wirklich in der Praxis umsetzen kannst und so weiter und so fort. Das ist wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein automatisiertes Kontenmodell. Money Starter Kit verlinke ich dir unten in den Shownotes. Klick kurz drauf, mach jetzt auf Pause, schau es dir an. Es ist wirklich Gold wert, sein Budget berechnet zu haben. Dann geht es natürlich beim Nettovermögensaufbau auch darum, die Schulden abzubauen. Dazu werde ich jetzt in dieser Folge nichts weiteres sagen. anfangen, wenn du von Schulden betroffen bist. Dafür gibt es bereits eine gesamte Folge hier im Podcast und das ist die Folge 25. Also kannst du dir nach dieser Folge super gerne einmal Folge 25 anhören. Da gehe ich nochmal genauer drauf ein, wie man jetzt Schulden abbauen kann, ob es da irgendwelche Systeme oder Vereinfachungen gibt und so weiter und so fort. Und wenn du die Schulden abgebaut hast, dann geht es natürlich auch darum, Investitionen zu tätigen und deinem Vermögen beim Wachsen zuzugucken. Und dafür solltest du dir natürlich Wissensgrundlagen für den Aufbau von Vermögen anlernen oder antrainieren, wie auch immer, anhören, zu Gemüte führen. Du weißt, was ich meine. Und dazu findest du natürlich hier im Podcast mehr als genug Folgen, wie Vermögensaufbau funktioniert. Und ETFs gehören natürlich zu einer Strategie vom Vermögensaufbau mit dazu. Hör dir dazu gerne nochmal die Folge 9 an. Das ist einer der ersten Folgen. Da erkläre ich super easy peasy, was ein ETF überhaupt ist und wie man damit Geld machen kann und so weiter und so fort. Das bedeutet, Schulden abbauen und dann Vermögen aufbauen ist quasi deine Way to go, sage ich jetzt mal. Und im nächsten Schritt sprechen wir jetzt einmal, wir haben nämlich jetzt quasi einmal darüber gesprochen, was ist überhaupt ein Nettovermögen, wie berechnet man das Nettovermögen und wie kann man jetzt, also welche Schritte kann man gehen, um quasi so diesen ersten Schritt zu bekommen in Richtung positives Nettovermögen. Jetzt gucken wir uns noch den vierten Schritt an und zwar geht es da natürlich auch um die Absicherung von deinem Nettovermögen. Das bedeutet, wir gehen einmal kurz jetzt auf das Thema Risikomanagement ein und natürlich auf das Thema Absicherung an sich. Wichtig ist, dass du für dich deine Risiken identifizieren und auch bewerten kannst. Da ist einfach ganz oft der Fall, dass es natürlich verschiedene Versicherungen gibt, die du zum Schutze deines Vermögens nutzen kannst. Und Vermögen ist jetzt an dieser Stelle ganz breit gefasst, sage ich mal. Sowas wie Altersvorsorge, Berufsunfähigkeits- oder Haftpflichtversicherungen. Ne, darüber habe ich letzte Woche mit Bianca im Podcast gesprochen. Wenn du das verpasst hast, Bianca ist unsere Versicherungsfachfrau, sie ist Versicherungsmaklerin, arbeitet auch im ETF-Fahrplan mit. Da gibt's jetzt bald ganz neue Videos von der Bianca, wo sie halt wirklich einmal von A bis Z erklärt, welche Versicherung brauchst du, welche brauchst du nicht unbedingt, welche brauchst du eigentlich gar nicht. Dadurch, dass Bianca auch Versicherungsmaklerin ist, können sich die Mädels im ETF-Fahrplan auch Termine mit Bianca buchen. Das ist super cool. Und das ist einfach wichtig, dass du deine Risiken einfach identifizieren kannst. Ne, weil sowas wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Haftpflichtversicherung können super wichtig sein, um dein Nettovermögen halt auch zu schützen. Ne, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung greift dann zum Beispiel, ja, wenn du berufsunfähig wirst, das bedeutet, du kannst kein Einkommen mehr generieren und dann bekommst du halt über die Berufsunfähigkeitsversicherung Geld. Und dadurch wird dann natürlich dein Nettovermögen geschützt, weil du nicht direkt jetzt nach einem Unfall oder sowas an dein Nettovermögen musst, sondern erstmal die Versicherung einspringt. Auch eine Haftpflichtversicherung. Ne? Stell dir vor, du bist irgendwie unterwegs, kickst einen Stein einfach, der vor dir auf dem Boden liegt und triffst damit eine Scheibe von irgendeinem Haus. Ja, das wäre halt richtig kacke, wenn du keine Haftpflichtversicherung hast und den Bums dann selber bezahlen musst. Ne, auch da, so eine Haftpflichtversicherung kann wieder unser Nettovermögen schützen. Ne, das bedeutet, hör dir nochmal die Folge von letzter Woche an, was auch Bianca so alles dazu erzählt hat und sichere dich und dein Vermögen einfach wirklich gezielt ab, damit es nicht einfach von jetzt auf gleich wieder weg ist. Weil das wäre natürlich richtig scheiße. Ne, so, wir gehen jahrelang hin, bauen uns ein Nettovermögen auf, packen dafür richtig viel Arbeit rein und dann zack, kommt so ein kleiner Scheißstein und macht deinen Vermögensaufbau wieder kaputt. Ja, das wäre halt mega, mega nervig. Ne? Deswegen identifiziere deine Risiken, bewerte sie und setze dann gezielt beispielsweise Versicherungen ein, damit du dein Nettovermögen auch wirklich schützen kannst. Wie du dein Nettovermögen jetzt natürlich auch schützen kannst, ist erstens durch einen Notgroschen und zweitens durch ein Risikoprofil. Notgroschen, habe ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist beispielsweise auch Teil vom Money Starter Kit. Und übrigens, kleiner Fun Fact, das Money Starter Kit ist auch als Bonus beim ETF-Fahrplan mit dabei. Das bedeutet, wenn du dich für den ETF-Fahrplan entscheidest, bekommst du von mir das Money Starter Kit gratis on top mit dazu. So, und da spreche ich jetzt auch darüber, was ist ein Notgroschen. Dazu gibt's auch schon eine Podcast-Folge hier im Podcast. Und der Notgroschen, der dient einfach für unerwartete finanzielle größere Ausgaben. Das bedeutet, der Notgroschen sorgt einfach dafür, dass du liquide bist und vor allem keine Vermögenswerte verkaufen musst. Ne, weil das wäre halt ultra nervig. Ne? Stell dir vor, du hast es gerade geschafft, dir halt irgendwie ja, angefangen zu investieren und hast deine ersten Gelder in ETFs zum Beispiel geschoben, ne? Also hast ETFs gekauft und dann geht deine Waschmaschine kaputt. Ja, wie kacke wäre das denn jetzt, wenn du aber kein Geld mehr auf dem Konto hast und dann halt deine ETFs wieder verkaufen musst? Das ist halt ultra frustrierend. Und je nachdem, wie die Börse gerade steht, ne, stell dir vor, die Kurse sind gerade am Runtergehen oder wir befinden uns in einem Crash oder sowas. Das gehört ja einfach mit dazu, ne, wenn du an der Börse investieren möchtest. Dann wäre das halt mega kacke, wenn du dann mit Verlusten verkaufen musst. Ne? Das bedeutet, dein Notgroschen ist im Endeffekt dafür da, dass du keine Vermögenswerte verkaufen musst, wenn irgendwas passiert, wie dass die Waschmaschine oder dein Auto kaputt geht. Und das Thema Risikoprofil, das habe ich jetzt auch, also ich habe ja den ETF-Plan gerade generell einfach sehr stark überarbeitet, alle Videos nochmal neu gedreht, ich habe super viele Infos nochmal mit aufgenommen, weil den ETF-Plan gibt es ja jetzt schon seit 3 Jahren. Und ich habe über diese ganzen 3 Jahre habe ich immer wieder alle typischen Fragen gesammelt in einer Word-Datei. Die war halt auch irgendwie, boah, keine Ahnung, 100 Seiten lang. Und da sind halt auch natürlich so viele Wissensrückfragen gewesen, ne? Wenn man dann halt gemerkt hat, ah, okay, das und das Thema interessiert meine Kundinnen auch noch. Oder da waren immer so, ja, bei mir ist das so und so, wie funktioniert das dann? Ne? Und da habe ich diese typischen Fragen mit in die Videos aufgenommen. Ein Fun Fact, seitdem kommen fast gar keine Rückfragen mehr, was mich natürlich sehr freut. Ne, aber da ist nämlich jetzt eine Sache beim Risikoprofil, das ist mir so krass aufgefallen im ETF-Fahrplan, wie oft das Risikoprofil falsch verstanden wird. Also das war mir gar nicht bewusst, dass dieses Wort total irreführend ist. Weil da ist nämlich jetzt eine falsche Annahme, die eigentlich alle treffen. Also ich hatte noch, glaube ich, keine Kundin, die das Wort wie Risikoprofil direkt richtig verstanden hat. Also das, was die Leute denken, ist, dass Risikoprofil bedeutet, dass es ETFs gibt, die gar kein Risiko haben, ETFs gibt, die ein mittleres Risiko haben, ETFs gibt, die ein super hohes Risiko haben. Und je nachdem, in welchem Risikoprofil du drin bist, investierst du in den einen oder anderen ETF rein. Na, und so funktioniert das aber leider nicht. Also ja, es gibt natürlich ETFs, die tendenziell riskanter sind. Also wenn das irgendwelche total spezifischen Branchen-ETFs sind, wenn das irgendwelche Trend-ETFs sind oder was weiß ich was, die können natürlich oder die sind risikobehafteter, als wenn man jetzt eine, ich sag mal, Standardstrategie fährt und einfach den Weltmarkt abdeckt. Aber eigentlich geht es darin gar nicht im Risikoprofil. Also welche ETFs wir auswählen, das ist deine Investmentstrategie. Ne, da geht es natürlich auch darum, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Aber beim Risikoprofil geht es eigentlich darum, deine Rendite und Sicherheitsbausteine geschickt miteinander zu kombinieren. Was bedeutet das jetzt? Renditebausteine sind quasi die Bausteine in deinem Vermögensaufbau, die für Gewinne zuständig sind. Ne, dass dein Geld sich vermehrt, dass du zum Beispiel passives Einkommen generierst oder wie auch immer. Ne, das bringt dir Geld ein. Ne, jetzt zum Beispiel bei ETFs ist das ja so, dass der MSCI World beispielsweise so in den letzten 40 bis 50 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 7% pro Jahr gemacht hat. Das bedeutet, du hattest 7% durchschnittlich pro Jahr an Gewinn. Wohingegen jetzt beispielsweise ein Tagesgeldkonto im Moment so 2 bis 3% bringt. Ne? Und beim Sicherheitsbaustein, da geht es darum, Sicherheit, Stabilität und Kontinuität in deinen Vermögensaufbau zu bringen. Das bedeutet, dein Renditebaustein, der schwankt, ne? Weil das ist dein Baustein, der auch dem Risiko unterliegt, ne? Weil wenn du jetzt in ETFs investierst, du hast zwar durchschnittlich diese 7%, aber in einem Jahr können das 20% plus sein, im nächsten Jahr 30% minus. Das sind jetzt natürlich sehr krasse Ausschläge, ne? Das ist meistens ein bisschen kleiner, wenn wir uns nicht gerade irgendwie in einem Crash befinden. Aber da sind halt einfach diese Wertschwankungen drin. Und beim Sicherheitsbaustein geht es darum, diese Wertschwankungen ein bisschen geringer werden zu lassen auf dein Gesamtvermögen gesehen, ne? Also auf dein Nettovermögen. Das bedeutet, dein Sicherheitsbaustein, der ist zum Beispiel eher angelegt im Tagesgeld, auf dem Tagesgeldkonto, auf einem Festgeldkonto. Manche nutzen noch Anleihen. Ich persönlich bin einfach kein Anleihen-Fan, aber da gibt es zum Beispiel auch ein Video im ETF-Fahrplan zu, was jetzt überhaupt Anleihen sind und ob die jetzt so als Sicherheitsbaustein heutzutage tatsächlich noch dienen und sowas. Und es geht dann im Endeffekt im Risikoprofil darum, deine Rendite- und Sicherheitsbausteine so aufzubauen, dass du dich mit deinem Vermögensaufbau und deinem Nettovermögen auch wirklich wohlfühlst. Ne, weil im Endeffekt, wenn du jetzt anfängst, dein Nettovermögen aufzubauen und sagst, hey, 100% meiner Sparrate stecke ich in ETFs. So, dann kann es jetzt am Anfang natürlich noch sein, dass du irgendwie einen relativ hohen Notgroschen hast, und dann hast du noch ein bisschen auf dem Girokonto liegen, was weiß ich was. Das bedeutet, prozentual wird am Anfang dein investiertes Vermögen von deinem Nettovermögen nur einen kleinen Anteil anmachen. Wenn du jetzt aber natürlich jahrelang 100% von deinen Ersparnissen immer in ETFs reinpackst, verändert sich natürlich diese prozentuale Verteilung. Das bedeutet, prozentual gesehen, ist immer weniger Geld in Bargeld vorhanden, also auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto, und immer mehr Geld investiert in ETFs. Das bedeutet, dein Gesamtvermögen, ne, das wird ja immer größer, immer größer. Der größte Teil davon liegt dann halt einfach zum Beispiel in ETFs, und die unterliegen Wertschwankungen. Das bedeutet, bei deinem Risikoprofil musst du schauen, wie viel von diesen Wertschwankungen möchte ich in wie viel von meinem Nettovermögen wirklich drin haben. Ne, wie viel Stabilität möchte ich haben, wie viel Risiko möchte ich eingehen. Und das ist eigentlich das Risikoprofil, nur um das mal so ganz kurz anzuschneiden. ETF-Plan, wie gesagt, alles viel ausführlicher, auch wieder mit Tabellen und Studien und was weiß ich was hinterlegt. Ne, also alles super geil erklärt einfach. So, und das war dann jetzt Schritt 4. Das bedeutet die Sicherung vom Nettovermögen. Ne? Wir haben jetzt einmal über Versicherung gesprochen, einmal über Notgroschen und dein Risikoprofil. Schritt 5 für dein Nettovermögen. Kurz und knackig, da habe ich mir jetzt nur drei Stichpunkte tatsächlich aufgeschrieben. Und zwar ist das deine langfristige finanzielle Planung. Da geht es jetzt natürlich genau darum, dass du deine Ruhestandsplanung oder Altersvorsorge, wie auch immer du das nennen möchtest, dass du einfach frühzeitig daran denkst, dass du frühzeitig an dich und deine Zukunft denkst. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel auch Kinder hast und deine Kinder später irgendwie finanziell unterstützen möchtest, dass du dann auch gezielt Sparziele für deine Kinder etablierst, auch in deinem Nettovermögen. Oder du kannst auch direkt hingehen und für dein Kind auch eine Nettovermögenstabelle aufstellen und dann zum Beispiel die Sparraten, die jetzt zwar noch auf deinem Konto liegen, aber eigentlich für die Kinder gedacht sind, kannst du dann auch direkt in die neue Tabelle übertragen. Und ich würde auch jetzt schon ein bisschen wenigstens darüber nachdenken, wenn du halt später vererben möchtest, beispielsweise an deine Kinder oder Enkel, wie auch immer, dass du jetzt schon mal so ein bisschen darüber nachdenkst, was es denn jetzt mit der Nachlassplanung, also was es damit auf sich hat und wie auch so eine Vermögensübertragung einfach funktioniert. Ne, weil damit kannst du natürlich auch sicherstellen, dass deine Angehörigen einfach auch also in Zukunft finanziell abgesichert sind und so weiter und so fort. Jetzt bin ich natürlich keine Anwältin für Vermögensübertragungen oder Nachlassplanung oder sowas. Wenn ihr Bock habt, könnte ich mal gucken, ob ich irgendwo eine Anwältin oder einen Anwalt finde, der sich genau auf sowas spezialisiert hat. Beziehungsweise ich bin am Überlegen, die oder denjenigen eher für den ETF-Fahrplan anzufragen und mit demjenigen oder derjenigen ein Video wirklich aufzunehmen für meine Kundinnen. Ich glaube, das wäre noch mal cooler, weil man dann natürlich ein bisschen ausführlicher werden kann. Dann können wir mit Folien arbeiten und so weiter. Das ist ja im Podcast immer so ein bisschen schwierig, sag ich mal. Und das ist einfach wichtig, ne? Weil wenn es jetzt darum geht, wirklich ein Vermögen aufzubauen, und für viele klingt es am Anfang total unrealistisch, aber eigentlich, ich sag mal, mit gewissen Sparraten kannst du dir auch schon ganz schön hohes Vermögen aufbauen. Und sagen wir mal, du möchtest jetzt später irgendwie 2, 3, 400.000 Euro, was weiß ich, was an deine Kinder vererben. Dann sollte man sowas zum Beispiel auch tendenziell auch mal mit einem Steuerberater ansprechen, ne? Weil es gibt ja auch Freibeträge für Kinder, ne? Das bedeutet bei Schenkungen beispielsweise, ne? Und Schenkung und Erbschaftssteuer klingt so ein bisschen komisch, ist aber eigentlich dasselbe. Also das steht genau im selben Paragraph drin. Und da ist es jetzt Stand jetzt zum Beispiel so, dass du alle 10 Jahre einen gewissen Freibetrag hast, um deinen Kindern Geld zu schenken oder finanzielle Werte zu schenken, ohne dass sie versteuert werden. Und alle 10 Jahre resettet sich quasi dieser Freibetrag. Das bedeutet, du hast Summe X und die wird innerhalb von 10 Jahren jedes Mal aufsummiert und darauf fällt dann keine Steuer an. Und nach 10 Jahren resettet sich dieser Freibetrag wieder und dann fängt der Freibetrag quasi wieder von vorne an für 10 Jahre. Und jetzt kann man natürlich überlegen, wenn du irgendwie zum Beispiel ein Haus geerbt hast und das ist. Ich rede jetzt mal zum Beispiel von einer ehemaligen Kundin, die hat ein Haus geerbt, das ist so knapp 750.000 Euro wert, vielleicht sogar mittlerweile 1 Million Euro, ist halt so ein bisschen die Frage, ist noch ein kleiner Restkredit drauf, aber nichtsdestotrotz, das Haus ist einfach fucking viel wert. Wenn sie jetzt Kinder bekommt irgendwann mal und das Haus später vererben möchte und sagen wir mal, dann halt irgendwann mal von uns geht. Dann ist jetzt natürlich 750.000 Euro oder 1 Million Euro zu versteuern mit der Erbschaftssteuer ist jetzt nicht ganz ohne, ne? Vor allem, wenn man ein Haus geerbt hat, wo ja ich sag mal, kein liquides Geld dahinter ist. Ne, dann hätte man vorher schon mal mit einem Steuerberater zum Beispiel drüber sprechen können, das Haus anteilig immer wieder alle 10 Jahre an das Kind schon mal zu verschenken, damit man halt alle 10 Jahre zum Beispiel diesen Freibetrag nutzen kann. Ne, aber wie gesagt, ich bin ja nur Steuerjuristin, nur in Anführungszeichen, ich bin keine Steuerberaterin. Dafür müsstest du nochmal zu einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin gehen, dich einfach einmal beraten lassen, wie du denn überhaupt diese Nachlassplanung strategisch planen kannst. Und diese Nachlassplanung gilt jetzt natürlich nicht nur für Immobilien, ne, sondern generell für alle Vermögenswerte, also auch Aktien, ETFs, Gold, Schmuck, was weiß ich was. Ne? Das gehört alles in der Erbschaftssteuererklärung tatsächlich rein. Oder Schenkungssteuererklärungen, die gibt es ja auch. So viel zum Nettovermögen. Diese Folge ist tatsächlich viel, viel länger geworden, als ich es ursprünglich angenommen habe. Aber es ist, finde ich, eine sehr wichtige Folge, damit man auch zum Beispiel einfach weiß, ey, was erwartet mich, wenn ich jetzt mich wirklich um meinen Vermögensaufbau kümmern möchte. Nun, wie gesagt, viele meiner ETF-Fahrplankundinnen sind super erstaunt, wenn es dann halt erstmal geht, so, hä, Nettovermögen, das muss ich jetzt aufschreiben und dann planen, was möchte ich später erreichen und hin und her. Ja, aber ich vergleiche das auch immer gerne mit einem Navi. Wenn du nicht weißt, wo du jetzt bist und dein Navi das auch nicht weiß, dann kann dir das keine Strecke angeben, ne? Sondern es muss wissen, wo du jetzt bist. Und dein Navi muss auch wissen, wo du hin möchtest, ne? Weil ansonsten weiß dein Navi dir auch wieder nicht, wie es dich lotsen soll. Und genau dasselbe ist mit deinem Vermögensaufbau. Du musst wissen, wo du jetzt stehst, also quasi GPS-Empfang im haben, dann dein Ziel eingeben, also da, wo du hin möchtest. Es ist entweder der Ort, wo du hinfahren willst, oder halt beispielsweise das Zielvermögen, was du anstrebst. Und dann kann man nämlich eine Route berechnen lassen. Das bedeutet, du kannst ganz genau berechnen, wie viel muss ich investieren, um genau dieses Ziel zu erreichen. Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich hoffe, diese Folge war jetzt super verständlich und so easy, wie ich sie mir ausgemalt habe. Du findest wie immer alle wichtigen Links in den Shownotes. Beispielsweise, wenn du noch gar nicht so richtig verstanden hast, was ein ETF ist oder wenn du nicht weißt, wie du damit starten sollst, dann schau dir einfach mal mein E-Book an. Kostet 0 Euro. Kannst du dir einfach runter laden, wenn du dich für den Newsletter anmeldest. Du kannst dir natürlich auch super gerne den ETF-Fahrplan angucken oder wenn du erstmal klein starten möchtest mit dem Money Starter Kit. So, und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen restlichen Tag, welche Uhrzeit wir auch immer haben, wenn du dir gerade diese Folge anhörst. Bei mir ist es gerade 10:19 Uhr an einem Freitag. Und damit verabschiede ich mich nämlich jetzt ins Wochenende und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!